Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Damit herzlich willkommen in der 5. Ausgabe von Die Sendung mit den gelben Leuten mit meinem wunderbaren Partner Lukas
und meinem viel wunderbareren Partner Max.
Hallo Lukas.
Hi Max.
Was geht?
Ja du, Halloween geht.
Halloween geht. Horror geht. Pandemie geht. Cool. Einfach nur gute Begrifflichkeiten.
Diese Kette auch. Von Halloween, Horror, Pandemie. Der Grusel erwartet einen auf den Screens, auf Facebook und auch draußen.
Das ist echt
überall.
So. Das ist echt so. Seit der letzten Folge hat sich viel getan, denn als wir das letzte Mal noch aufgezeichnet haben, das ist schon wieder ist 4 Wochen her, glaube ich. In der Zeit ist viel passiert, denn die gelben Leute ist natürlich, die waren da schon gerade zu dem Zeitpunkt online. Dann haben wir aber einen Sprung gemacht, denn wir sind gelistet worden auf der Startseite von iTunes, die uns als, weil sie das Produkt für gut genug erachtet haben, gefeatured haben, groß, auf der Startseite, was natürlich zu vielen Hörern geführt hat, auch zu vielen Reviews. Teilweise wollen wir da auch Danke sagen.
Ja.
Das war teilweise sehr nett, teilweise geht so. Vielleicht sagen wir dazu noch 2, 3 Kleinigkeiten zumindest, weil also mir ist aufgefallen, dass ja oft in den Kritiken, die dort genannt werden, immer gesagt wird, ja, die reden halt so wenig über die Simpsons.
Was auch faktisch jetzt nicht falsch ist.
Das, also. Was, wo ihr natürlich auch recht habt, aber das war kommuniziert. Also das war schon so auch angedacht, weil ihr sollt ja auch was erfahren über die zwei Typen hinter dem Mikrofon.
Und also das auch ganz lieb gemeintes. Ja, ist so, wissen wir.
Aber das wird sich nicht ändern. Das wird sich definitiv nicht ändern, weil das sehr viel Spaß macht. Und weil ich sehr gerne mit Lukas rede. Und der Lukas auch, glaube ich, gern mit mir redet.
Ja, ich find's okay.
Danke. Deswegen ist angekommen, wird sich aber nichts ändern. Da sind wir wieder bei der vorletzten Folge mit mach doch mal so und so. Nehmen wir mal nicht. Aber wenn ihr trotzdem Lust habt, uns eine iTunes-Review dazuschreiben, wir freuen uns sogar über die guten.
Ja.
Also ich weiß, dass natürlich die Leute, die einfach gerne was hören und gut finden, ganz gern einfach nichts sagen. Das ist auch vollkommen okay, weil ich selber ganz viele Sachen so konsumiere und nicht immer Leuten sagen muss, das ist mega geil, das ist mega geil, das schreibe ich jetzt überall runter. Und dass man wahrscheinlich mit einer schlechten Meinung schneller dazu geleitet ist, dass man mal was seine Meinung äußert. Aber ihr dürft auch gerne mal was Gutes in die iTunes-Rezension schreiben. Wir freuen uns auch wirklich sehr über eine kleine liebe Kritik.
Absolut richtig.
Das ist absolut richtig. Und wenn es euch, wie gesagt, wenn ihr einfach erwartet, dass das ein sehr großer Fakten-Podcast ist, wo nicht viel drumherum gelabert ist, dann ist es wahrscheinlich einfach nicht das Richtige für dich. Also wahrscheinlich muss man dann entweder umdenken oder man muss dann vielleicht was anderes hören. Gar nicht böse gemeint.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, es gibt auch amerikanischsprachige, genau, englischsprachige Podcasts, die nur Fakten ballern. Aber da hätte ich halt auch keinen Bock drauf.
Nee.
Also weder als Zuhörer noch als Macher, von daher ist irgendwie dieser Einstand jetzt auch ganz schön für mich mit dem Reingehen. Wir haben eure Kritik gehört, wir sehen die Faktenlage dazu, es wird sich absolut nichts ändern.
We have heard you loud and clear, wie immer schön bei Pressekonferenzen von Bethesda und Co.
Ich wollte sagen, Todd Phillips hat das so groß gemacht, ne?
Ja, we heard you loud and clear, aber we're gonna change nothing. Nothing. We give a fuck.
Schade, ich dachte, wir gehen jetzt drüber auf 4 times the size, 4 times the details. Und dann gibt's ein Bezahlmodell.
Dann gibt's ein Bezahlmodell, wo man uns auch global anders, also dann kriegt ihr auch noch mehr Fakten, könnt euch dazu buchen, mit einem Pass, mit einem Season Pass.
Gibt dann auch sehr teure kosmetische Items für euren Podcatcher.
Absolut, absolut, mit Skins, dann, das ist dann überall das Lukas-Gesicht drauf. Oder auch das Max-Gesicht.
Und wer will das nicht?
Skinpacks. Also es wird großartig. Wir haben viel geplant für euren Podcatcher.
Ey, ich sag mal, wenn wir am Ende dann von Microsoft gekauft werden für 7,5 Milliarden, wäre das okay für mich?
Ja.
Das würde ich mitnehmen.
So ist es. Auf jeden Fall ist das war das eine. Das habe ich, aber dann möchte ich damit auch abgehakt haben, weil so ein großes Thema ist es auch nicht. Wir wollen ja auch über schöne Dinge reden. Denn der Lukas pflegt seit einiger Zeit einen sehr liebevollen Simpsons Instagram-Kanal für uns, nämlich die gelben Leute,
genau,
ne, heißt der Kanal.
Die gelben Leute. Ist ein kleiner, aber feiner Kanal, schwankt so zwischen Memes, tollen kleinen Simpsons-Momenten und 2% Information, wann mal ein neuer Podcast rauskommt. Also, auch wenn ihr das jetzt hört und sagt, was, die reagieren auf meine Kritik nicht, ändern nichts. Vielleicht ist der Instagram-Kanal was für euch.
Da gibt's viel Simpsons.
Ja, da habe ich noch nicht über andere
Themen gesprochen. Da könnt ihr auf jeden Fall auch gerne mal eure Kritik hinschreiben, weil da können wir sie wenigstens löschen.
Bitte nicht, ich krieg immer nur liebe Meldungen
momentan.
Nein,
das ist auch ein echt schöner Kanal. Ich muss auch wirklich sagen, den machst du sehr gut. Das macht mir sehr viel Spaß, weil ich einfach auf so, ich stehe halt auf einfach nur Kanäle, die sich mit Spaß befassen, um Thema herum. Und das macht der Kanal sehr schön.
Ich mag
tolle
das halt
Sachen
auch,
drin.
Weil es sind dann mal so 10 Sekunden Clip und du bist voll in dem Gag wieder drin und hast so direkt diese warme Simpsons-Erinnerung.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so dieses ganz kleine, der kleine Happen Simpsons zwischendurch auf der Arbeit oder wo man noch sonst so ist, der ist wirklich, das ist wirklich fantastisch. Deswegen ganz viel Liebe dafür und folgt dem Kanal wirklich. Der Lukas betreut den alleine. Ihr müsst euch da auch nicht mit mir rumschlagen. Die gelben Leute auf Instagram.
Du sagst es so, als wäre das eine komplett andere Experience, wenn ich das mache, aber ich glaube tatsächlich, dass meine Instagram-Antworten auf Feedback-Nachrichten immer noch mal ein Stück höflicher sind, einfach weil ich da noch nicht so durchs Feuer gehen musste.
Ja, ich bin da vielleicht einfach nach 12 Jahren Social Media einfach nur noch gefickt in meinem Gehirn.
Ja. Ich bin noch jung und unverbraucht, ihr könnt mir schreiben, vielleicht reagiere ich nicht, aber meistens reagiere ich sehr lieb.
Das stimmt, der Lukas ist sehr nett. Ansonsten, ja, Halloween.
Halloween. Wenn die Folge jetzt rauskommt, praktisch 3 Tage, dann ist es soweit, oder? Kommt Mittwoch raus, Donnerstag,
genau,
Freitag,
genau,
Samstag
genau,
ist Halloween.
Am 31. Oktober.
Exakt.
Ist gerade viel dafür, dass ja eigentlich Halloween nicht wirklich dieses Jahr stattfinden kann, ist trotzdem irgendwie viel Halloween-Content am Start. Kennst du diese Halloween-Parade in, wie heißt der Film, in UB Halloween gibt es doch diese Stadt.
Mhm.
Wie heißt die denn nochmal?
Ich habe den noch nicht gesehen.
Aber das ist auf jeden Fall die Stadt des Halloween.
Okay.
Salem ist die Stadt des Halloween. Und da habe ich auf Instagram so einen, also die haben immer eigentlich so ein riesen, die machen halt ultra krasses Zeug in der Stadt. Geht jetzt dieses Jahr nicht.
Ist
hat man sich gesagt, wir machen das, die ganze Experience trotzdem aber mit dem Auto durchzufahren. Und haben sich als Schwerpunkte die Filme Hocus Pocus und Nightmare Before Christmas ausgesucht. Und das ist wirklich geil.
Ich hab da richtig Bock drauf. Das ist ja richtig cool.
Da kannst du dir mal so Videos angucken, so Durchfahrvideos auf YouTube, weil das, oder auf Instagram, weil das ist mega geil. Und du konntest zum Beispiel auch, also zum Beispiel ein Foto machen mit deinem Auto.
Mhm.
Du kennst ja das ist ja das Cover von Nightmare Before Christmas, ne? Mit diesem gebogenen Hügel, wo er dann, oder konntest du einfach, du warst dann halt nicht Jack Skeleton, sondern dein Auto stand halt, du konntest dein Auto fotografieren lassen und dann wurde das da drauf gefotoshoppt. Und das liebe ich ja einfach nur.
Das ist ja richtig geil.
Das liebe ich einfach nur. Dann hatten sie Ghostbusters aufgebaut mit einem großen Marshmallow-Mann, die halt auf den Marshmallow-Mann schießen. Es gab diverse Sachen rund um Hokus Pokus, der ja einen unfassbaren Kultstatus genießt. Mhm. Das war ja früher mein absoluter Lieblings-Halloween-Film. Mit Bette Midler und Sarah Jessica Parker und der dritten Dame, die ich leider den Namen nicht weiß, aber das ist unfassbar witzig hier mit, der heißt ja auch Billy Butcherson, also fast wie Billy Butcher aus The Boys, der den Mund zugenäht hat und so.
Ja.
Oh, wie findest du Halloween, Hocus Pocus?
Mochte ich auch sehr, habe ich dieses Jahr aber noch nicht geguckt.
Muss ich jetzt auch mal wieder gucken, habe ich seit Jahrzehnten nicht geguckt.
Bin dieses Jahr in so einer ganz spannenden Situation, normalerweise Halloween mir immer relativ egal bis zu dem Tag selbst, da dann auch immer noch relativ egal, aber dann schaue ich einen Halloween-Film. Und dieses Jahr habe ich unfassbare Vorfreude darauf, dass nichts passieren wird, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass Kinder Süßes oder Saures rufend durch die Straßen ziehen werden.
Nee.
Habe aber bisher genau Sleepy Hollow gesehen und sehr viele Treehouse of Horror Folgen.
Mhm. Das ist nämlich sehr, sehr gut geworden, weil das hat Disney tatsächlich den Wunsch einem so halb erfüllt. Die haben jetzt so einen Halloween-Reiter, der nur nicht so geil funktioniert, weil er nicht von der einen Halloween-Folge in die nächste springt, sondern immer entweder in der Staffel bleibt oder einfach aufhört. Man muss dann nochmal zurück. Also sag ich mal, technisch ist immer noch ein kleiner Umweg mit drin, aber man hat sich schon mal zumindest gebündelt an einem Ort, auch die Folge, über die wir heute sprechen, nämlich Furcht und Grauen und Ende aus Staffel 6, Folge 6. Da habe ich mich nämlich auch reingeguckt. Ich habe jetzt noch nicht so viele Folgen geguckt. Ich habe jetzt, glaube ich, 10 oder so geguckt. Aber das ist halt schon geil, ey. Und die Halloween-Folgen sind halt auch einfach immer großartig. Wie ist dein Bezug so zu den Halloween-Folgen von den Simpsons?
Die fand ich früher schon immer cool. Früher fand ich es auch teilweise noch gruselig. Das hat sich jetzt so ein bisschen gegeben. Ich finde da auch tatsächlich ein paar von den neueren immer noch sehr, sehr gut. Und was bei mir halt der Bezug war, es gab ja auch diese Comic-Reihe Treehouse of Horror.
Ja.
Das war zum Beispiel die einzige Comic-Reihe, die ich wirklich von den Simpsons auch stark verfolgt habe früher. Weil diese kurzen Geschichten fand ich immer geil. Und ich meine, wir haben es jetzt aber heute auch wieder gesehen, das sind halt einfach 3 gute Geschichten auf 25 Minuten. Muss auch erstmal schaffen.
Das stimmt. Das ist wirklich einfach nur fantastisch, was da alles passiert. Ich finde die immer gruselig. Also als Kind fand ich die immer auch gruselig. Ich fand die immer wahnsinnig witzig, aber auch über die Folge, über die wir heute reden, wahnsinnig gruselig. Die erste Folge, die damals, das ist ja die mit den blutenden Wänden und dem Geisterhaus und so, ich werde euch umbringen. Und dann ja auch hier mit dem Raben, die Edgar Allan Poe-Geschichte und so. Und ich muss sagen, dass ich das immer alles ziemlich gruselig fand, was da passiert ist, dass es ganz viele Horrormomente gab, auch die Sache mit dem Bus. Sie schaffen das immer und das ist das Geile an den Simpsons, das habe ich auch gemerkt, als wir jetzt zum Beispiel über die Monorail-Folge geredet haben oder auch über andere Folgen schon, dass die es schaffen, immer in 20 Minuten unfassbar viel Emotionen zu verpacken und hier ist es so, hier wird ja nochmal komprimierter gearbeitet, weil hier teilen sich die 20 Minuten auf 3 Folgen. Das heißt, wir haben immer maximal 6,5 Minuten ungefähr bis 7 und da muss eine Geschichte erzählt werden. Da muss dann zum Beispiel die Shining-Geschichte erzählt werden. Da muss dann eine Freddy Krueger-Geschichte erzählt werden. Da muss dann Diverses erzählt werden, was dann halt irgendwie, das muss dann da reingequetscht werden. Und das haben sie gerade in den früheren Staffeln so gut hinbekommen.
Ja, da sind die echt richtig gut drin.
Fandst du die nicht auch mal so ein bisschen gruselig?
Früher fand ich die hart gruselig. Also ja. Auch tatsächlich jetzt die Folge hat so ein paar gruselige Momente gehabt für mich. Es gibt sogar eine von den neueren, die habe ich letztens geguckt, die finde ich immer noch gruselig. Weil ich die einfach unangenehm vom Thema finde. Also das ist so ein unangenehmer Horror. Ich frage mich die ganze Zeit, kann man Simpsons-Folgen spoilern? Aber ich glaube eher nicht so richtig, ne? Also ich sag mal so, Staffel 29, Homer isst sich selbst, weil er irgendwann auf den Geschmack kommt. Schneidet sich aus Versehen beim Grillen den Finger ab, isst es dann und stellt fest, dass er einfach köstlich schmeckt. Und dann nimmt er halt immer mehr von sich weg. Und das finde ich witzig und gruselig zeitgleich.
Krass. Okay, das klingt einfach nur, das muss ich mir angucken. Also jetzt nicht natürlich, ich bin hier gerade
Aufnahme zu Ende. Entschuldigung, Leute, aber das muss ich mir angucken.
Die Folge. Du machst die Folge, ich gucke mir das ganz kurz an. Ich will mal ganz kurz auf die, das ist leider, muss man sagen, dass die Steuerung über die Xbox, aber auch generell, das ist manchmal ein bisschen, ich muss mal ganz kurz woanders hin, und zwar auf die Suche. Weil wenn man auf die, das ist nämlich auch vielleicht für euch ganz interessant, wenn ihr auf die Suche gehen wollt, nach diesen Simpsons-Folgen, nach diesem Reiter, von dem ich gerade gesprochen habe, dann müsst ihr wirklich in Disney Plus auf die Funktion Suchen gehen. Dann kommt Erkunden, da seht ihr verschiedene Dinger und dann ist da schon Halloween. Und dann geht ihr auf Halloween, dann seht ihr erstmal Filme und Serien. Hier ist jetzt Frankenweenie, Nightmare Before Christmas, Maleficent. Und dann ist hier unten auch Simpsons Baumhaus des Schreckens und da habt ihr dann alle Folgen.
Ja.
Und da sehen wir dann die ganzen Geschichten nochmal so. Und da ist ja auch hier zum Beispiel, sehen wir jetzt hier diese bösartige Spiele, das ist die, wo die Krusty-Puppe zum Leben erweckt
auch so gut ist.
Fahrt zur Hölle, da ist dann auch die Bram Stoker's Dracula-Geschichte drin. Hier Panik, Amok, Horror Show in Folge Staffel 7, Folge 6, mit den Werbefiguren, die zum Leben erwecken.
Ah, die ist das, ja.
Hier ist natürlich Hugo, hier ist die Sache mit March und der Hexe. Also es ist wirklich wahnsinnig viel Geiles drin und die lohnen sich schon immer sehr. Das hier ist auch eine geile Folge in Staffel 11 mit dem Comicbook-Guy.
Ja.
Also das kann man sich alles mal reinfahren und ich muss auch sagen, ich will das alles mal noch gucken, weil ich auch vieles davon noch nicht gesehen habe und allein dann kann ich mich mal so zumindest ein bisschen daran tasten. Und du hast gesagt Staffel 29, ne?
28 oder 29? Nee, 28 ist es. Ich erkenne es am
Trocken, Tod und Töten.
Genau. Nicht. 28 Folge 4. Das heißt, glaube ich, Humor und die verbotene Frucht oder so. Also
jetzt kommt ja auch im November, habe ich gesehen, die komplette neue Staffel Simpsons, also die Staffel 31, kommt auf Disney Plus.
Habe ich richtig Bock drauf, weil habe ich ja noch gar nicht gesehen.
Mhm.
Und ich meine, diese ganzen Reruns, Simpsons läuft immer noch beständig weiter, aber es ist halt auch geil, jetzt mal eine neue Staffel zu sehen, weil ich ja auch wirklich sagen muss, so ab 28 fängt sich das wieder. Also ich finde ja die neueren Folgen gar nicht so schlecht teilweise. Das ist voll in Ordnung.
Ich bin ja auch gespannt, ich werde mich da auch mal wieder dann, wenn mal irgendwann wieder Zeit ist, oder man braucht ja nicht nur die Zeit, sondern auch irgendwie den Moment im Kopf, wo man sagt, ich gehe das jetzt an, weil das irgendwie so ein riesiges Thema ist, dann wird das auch passieren. Also Trios-Folgen auf jeden Fall für viele Leute ein wichtiges Thema. Schlägen sie auch Merchandise wieder, die sind nicht ohne Grund auch inzwischen Merchandise-mäßig so verarbeitet. Wir müssen jetzt nicht nochmal darauf eingehen, dass es auch gerade jetzt die Funkos gibt und so. Aber Funkos gibt's, es gibt, gab auch schon Kid-Robot-Figuren. Also es gibt diverse Sets schon früher, als noch McFarlane-Toys, die Rechte hatte, gab es schon diverse Sets dazu.
Sets von Playmate.
Ja, von Playmate auch, natürlich. Klar, auch Playmate hat Sachen gemacht.
Daher tatsächlich, um dann doch noch mal kurz in das Thema einzusteigen, für mich ein absoluter Grail, es gibt doch dieses Set, wo Homer mit der Donut-Maschine zusammen ist. Und das
hab ich.
Das ist schön, Max.
Aber das ist von McFarlane.
Ah, ist das mal? Ich dachte, das wäre ein Playmate-Set.
Nee, ist ein McFarlane-Set und es ist gigantisch gut. Weil du kannst die Maschine ja bedienen und die Donuts fallen wirklich in seinen Mund.
Sind die Donuts auch echt? Schmecken die?
die sind auch echt. Die kann man doch essen. Die sind auch noch gut.
Das ist gut, weil, also ich sag mal, wenn ich McFarlane-Set nicht nehmen würde, würde ich auch die Donut-Maschine in echt nehmen.
ja, das wäre gut. Stell dir mal vor, wir hätten das. Meinst du, irgendjemand auf der Welt hat das doch schon mal nachgebaut? Wenn Tommy Nello das Geisterklo der Simpsons nachbaut, was es, der Ghostbusters nachbaut, was es nur in der Kennerline damals gab, 1989, wenn Tommy Nello das Klo nachbaut, hat er wirklich gemacht. Tommy Nello ist so ein Cosplayer, Ghostbusters-Cosplayer aus irgendwo aus Hildesheim oder so. Und den haben wir mal besucht und hat er damals gesagt, ich habe ein neues Projekt. Und der Typ hat einen Verbannungscontainer im Keller.
Mhm.
Und du erinnerst dich vielleicht auch noch ein bisschen, das Legende, der Typ.
Das sind tatsächlich richtig geile Sachen, die er gebaut hat.
Absolute Legende. Und irgendwann hat er einfach das Klo nachgebaut. Wenn Tommy Nello das Klo der Ghostbusters nachbaut, das Geisterklo, dann wird auch irgendjemand die Donutmaschine nachgebaut haben.
Also, ich kenne mich. Ich weiß, nach der Aufnahme werde ich das sofort wieder vergessen. Daher jetzt Leute, die vielleicht auch schon unseren Instagram-Kanal haben, da einfach mir mal schicken, wenn das schon mal jemand gemacht hat. Vielleicht auch mit Anleitung.
Absolut, absolut.
Donutmaschine 2021, das ist ein Ziel.
Voll gut. Naja, aber wir wollen jetzt mal reden. Und wenn du noch was hast, vielleicht hast du noch ein anderes Thema. Ansonsten würde ich dann auch schon fast in die Folge reingehen, weil die Gott ist ganz schön voll.
Ich bin soweit eigentlich zufrieden. Ich finde, wir können jetzt so langsam über die Folge reden, beziehungsweise dann ja über den Folgenanfang, der ja da noch so ein Muster folgt, wie es die meisten Treehouse of Horror Folgen zu dem Zeitpunkt noch machen.
Genau. Das bricht aber irgendwann ab, ne?
Ja, irgendwann haben sie das gelassen. Ich glaube aber, weil der Gag sich irgendwann auch auserzählt.
Ja.
Es ist ja dieser Moment, wo Marge hinter dem roten Vorhang vortritt und wieder die Eltern warnt, dass sie ihre ängstlichen Kinder doch bitte wegschicken sollen. Und in dem Maß ist es ja dann die Steigerung, dass diesmal sogar der Kongress das verbieten will. Und
genau.
Zeigen dann, warte mal, wie hieß der Film? 200 Meilen bis Oregon.
Ja, genau, 200 Meilen bis Oregon zeigen sie dann ganz kurz, der dann auch noch angeschnitten wird. So ein ganz schinkiger Schwarz-Weiß-Streifen. Und dann wird man aber unterbrochen von der Stimme von Bart.
Genau, die ja dann auch nur über, wie heißt das denn? Über so einen Audioausschlag halt gezeigt wird.
Ausschlaglein.
So eine Ausschlaglein ist der Fachterminus, Leute, google it. Und er weist uns ja nur noch darauf hin, das wird jetzt alles richtig gruselig, richtig gut. Homer bricht so ein paar Mal rein und ich glaube, dann geht's doch eigentlich zügig in die erste Geschichte.
Genau, dann geht's relativ zügig in die erste Geschichte. Es macht dann geht's eigentlich schon los in die erste Folge The Shining, angelehnt an The Shining. Spricht man es aus mit zwei N, sagt man The Shining?
Ich weiß nicht, schreiben die es mit zwei N, dann wird man es aussprechen, ja.
Dann schreiben es mit zwei N.
Ja.
Was natürlich eine absolute Referenz ist auf The Shining, das Buch von Stephen King,
genau,
verfilmt von Stanley Kubrick.
Danke. Es war jetzt wieder so ein Moment, wo ich in meinem Kopf so eine Angst vor einem Blackout hatte, dass ich den Namen im Kopf
Frankie
hatte.
Frankie Kubrick sagst.
Das, oh ja, das wäre doch super.
Das Frankie Kubrick.
Ähnliches Genie, anderes Genre, sag ich mal.
Absolut.
Ja, der Stanley Kubrick-Film, der einer der wenigen Horrorfilme ist, den ich auch regelmäßig gucke, den ich gern gucke, den finde ich einfach mega. Ich habe jedes Mal Angst.
Es ist auch einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme, The Shining. Weil der einfach eine unfassbare Atmosphäre hat.
Ja, weil das auch, also das ist ja das Ding, deshalb gibt es zudem auch 4000 Essays. Weil der es ja schafft, dir hell beleuchtete Räume zu zeigen. Und die sind wesentlich gruseliger als dunkle. So diese ganzen Gänge, die da abgebildet werden und so. Das durch Musik, durch Beleuchtung baut das so einen Horror auf, obwohl du einfach durch einen hellen Hotelflur gehst. Und ich sag's dir, seit dem Film gehe ich nicht mehr auf dieselbe Art durch leere Hotelflure. Das hat mich verändert.
Mhm. Das stimmt. Es hat auf jeden Fall den Horror von Hotels geprägt.
Ja.
Dass wenn man auch durch komische alte Hotelgänge läuft, dass man direkt denkt so, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor. Teppichmuster, auch ein Thema.
Ja.
Ganz berühmt. Generell halt natürlich auch so ein bisschen die schon auch sehr mit diesem Abandoned Places, also mit verlassenen riesigen Gebäuden spielt. Das ist natürlich noch ein intaktes Gebäude, aber trotzdem ist es ja dadurch, dass es halt so riesig ist und da halt einfach nur diese Familie ist im Film, wie jetzt auch in der Folge, hat das ja nochmal auch seinen ganz komischen eigenen Charme und auch dieses Abgelegene, ne? Man ist halt mitten in den Bergen, es schneit, man kann da eigentlich nicht mehr weg, man ist da allein in diesem Haus, klingt erstmal wie eine gemütliche Situation, dann ist es aber so ein riesiges Hotel, was auch irgendwas Ungemütliches ausstrahlt und es ist vor allem auch, es hat halt einfach auch so eine nicht weg zu können, ist ja auch irgendwas ganz Komisches. Und nicht erreichbar zu sein. Und dann ist es ja auch noch, der Film spielt ja in den 70ern und da ist ja eh noch nichts hier mit, ich habe noch Empfang und Internet. Sondern
ja gut, in Deutschland hast du den auch an so einem Ort jetzt nicht.
Ja, das stimmt.
Da hat sich wenig geändert an der Situation.
Aber es ist auf jeden Fall ein ganz besonderes Werk, das ich sehr liebe und das darauf natürlich jetzt diese Folge basiert, oder dieser erste Episode der Folge, das finde ich natürlich ganz großartig.
Und das ist ja auch wirklich so eine, also das ist ja ein unfassbarer Hommage an das Ganze. Ich meine, die fangen ja am Anfang schon an, diese Szene, wie sie mit dem Auto reinfahren, diese Kamerawechsel, das ist ja Shot by Shot praktisch, wie der Anfang vom Shining. Nur halt mit dem ersten Gag, den sie einbauen, dass du diese Anzeige hast, Dienstag, und sie sitzen zusammen im Auto und ich glaube, Marge fragt, ob Homer die Haustür abgeschlossen hat.
Genau.
Hat er vergessen, also fahren sie nochmal zurück. Nächsten Tag fahren sie wieder hin. Haustür jetzt abgeschlossen, Hintertür leider nicht. Sie fahren nochmal zurück. Und am dritten Tag fahren sie ja dann hoch, deswegen auch wieder die klassische Dreierregel beachtet. Und dann fehlt Grandpa, weil sie den an irgendeinem Truckstop oder so stehen haben lassen.
Ja.
Und auf die Frage, was ist denn jetzt mit Grandpa? Wir haben den vergessen. Antwortet halt niemand mehr. Es wird einfach gefahren.
Das ist so geil, die Schlüssel sind wichtiger als der Opa.
Ja.
Und dann kommt man an dem Hotel, das in dem Moment, dem Falle unbenannt bleibt, aber es ist natürlich ganz klar das Overlook Hotel in dem Falle, also da als die Hommage an das Overlook Hotel zu erkennen, wo Mr. Burns und Smithers rauskommen und dann nochmal irgendwie die Familie empfangen, ihnen das Haus zeigen, nochmal sagen so, ja, das ist ja alles auf einem Indianerfriedhof gebaut und die haben satanistische Rituale stattgefunden, hier wurden auch Hexen verbrannt und hier wurden auch, es war auch der Drehort von 5 John Denver Weihnachtsspecial und erst da sagt Huber dann so, John Denver. Ey, das liebe ich so sehr, ne?
Und das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer John Denver ist, aber der Gag funktioniert für mich immer noch.
Er ist großartig, das ist ein unfassbar guter Gag. Dann kommen sie den Flur runter, dann passiert nämlich die berühmte Aufzugsszene.
Genau, Aufzug geht auf, ein Schwall aus Blut kommt denen entgegen.
Ja.
Aber die sind alle so ein bisschen unfazed und Burns sagt ja auch nur, normalerweise passiert das nur im ersten Stockwerk.
Lieb ich auch.
Ja.
Auch ein guter Gag. Genau, also das ist alles dann trifft man auch Willy,
genau,
der hier die Rolle einnimmt, des anderen Shining-Menschen, also im Endeffekt ist jetzt Jack Torrance ist ja der Vater.
Genau, Jack Torrance ist der Vater.
Ich bin Tony. Wie heißt der Finger, wenn der Finger spricht?
Ich bin Tony.
auf jeden Fall der kleine Jack Torrance, der später dann auch in diesem Dr. Sleep, der ja dann Dr. Sleep ist auch. der wird dann sozusagen verkörpert von Bart. Man sieht das berühmte Heckenlabyrinth.
Genau.
Also man geht direkt vom Aufzug, gibt's einen Cut zum Heckenlabyrinth. Das heißt, es geht von der einen krassen Shining-Referenz rüber in die andere Shining-Referenz. Man arbeitet auch immer mit so einer subtilen, düsteren Synthi-Mucke. Mhm. Und das ist alles auf jeden Fall ziemlich spooky. Und trotzdem wird das dann alles gebrochen, weil er macht gerade irgendwie die Hecke, ist da halt der Hausmeister, was ja. er halt ist. Und dann kommt, hört man nun Kettensägengeräusche und Bart hat sich da irgendwie so einen Weg durchgebohrt.
Krebt einmal durch die Hecke und ja.
Und in diesem völlig dummen Gespräch, was halt auch alles, also man merkt halt, wie schnell diese Folge getaktet mhm. sein muss, weil binnen Sekunden man halt an dieser Stelle ist und halt auch Bart dann sagt, dass dann irgendwas sich also, mit ihm streitet.
Genau, also Willy ist halt sauer und denkt dann aber drüber nach, nee, brüll den Jungen jetzt nicht an, sein Vater wird sie eh alle umbringen.
Ja.
Und das hört halt Bart. Und dann ist so, ja, du hast Shining und Bart ist halt auch so, ja cool, ich hab das Shining. Und ja. Der wichtigere Moment, der dann auch wieder der Gag ist, ist ja dann dieser Kommentar, wenn du Hilfe brauchst, bin ich immer für dich da, außer zwischen 4 und 5, da habe ich frei.
Da liest da bitte mal nicht meine Gedanken.
Genau.
Und dann, genau, das ist so ist das Shining in der Folge integriert, was dann natürlich auch ganz wichtig ist, was natürlich auch für den, was im Film ja auch oder dem der ganzen Sache den
Film Namen ja wesentlich gibt. Prominenter auch, also, ne? Ist halt klar, das sind 2 Stunden Film und die haben praktisch die besten Szenen rausgegriffen und in 7 Minuten Story draus gemacht.
Sie schaffen es trotzdem, die Geschichte irgendwie zu erzählen.
Genau.
Auch mit sogar einem kleinen, mit einem Spannungsbogen und auch ein bisschen Grusel drin. Also das ist schon immer wieder das Kunstwerk. Und dann halt auch noch immer trotz massenhaft Gags reingeknallt, ne?
Ja.
Dann sehen wir wieder Burns und Smithers, die das Kabelfernsehen cutten, mit so einer Schere auch einfach dieses Kabelfernsehen cutten und
das ganze Bier halt ins Auto packen, weil die Leute so sind ja zum Arbeiten da und nicht zum Faulenzen.
Ja genau, wenn wir den Leuten das Fernsehen nehmen und das Bier, dann dann werden sie wahrscheinlich strammer arbeiten und dann sagt Smithers, ja, aber vielleicht ist das ja auch der Grund, dass die Leute sich, dass jedes Mal die Familien abgeschlachtet werden. Dann sagt Burns, ja, wenn wir wiederkommen, alle sind tot, spendiere ich die Cola.
Ja, auch einfach so eine gute Auflösung des Ganzen ist. Und die nächste Szene ist ja dann tatsächlich eine Szene, wo sie in dieser Bedienstetenwohnung sind, sag ich mal. Und Homer versucht, Fernsehen zu schauen, was nicht klappt, weil, hey, das Kabelfernsehen ist gekappt. Und es gibt aber diese schöne kleine Referenz in dem Moment, dass Maggie vor ihm sitzt und mit diesen Bauklötzen spielt, wo die Buchstaben drauf sind.
Genau.
Und dann unten Redrum aufstellt.
Ja.
Was ja auch so ganz immens wichtige popkulturelle Referenz aus Shining
absolut,
ist.
Absolut. Dann stellt dann fest, dass es kein Bier gibt und kein Fernsehen. Der seppt ja dann rum, es geht nicht. Er findet kein Bier im Kühlschrank. Und dann sagt Marshall, ich bin überrascht, dass du so ruhig bleibst. Und dann sagt er, ich bringe euch alle um. Was dann aber wieder dazu führt, dass er sagt, er geht jetzt einfach mal sich die Axtsammlung angucken.
Ja.
Und die Kinder und alle sind noch so, ja, wenn er uns umbringen will, werden wir es ja erleben. Naja, und so setzt er sich dann an die Bar. Was auch eine unfassbar wichtige, große, dicke Referenz in Shining ist.
Das ist halt das Geile. Die nehmen halt wirklich diese Momente und dann ballern die da in 30 Sekunden auch noch 10 Gags mit rein. Weil der Barkeeper ist dann halt Mo.
Na klar.
Und du hast halt nicht die Möglichkeit, das so aufzubauen wie in Shining. Also ist er so nach 10 Sekunden dabei mit, hey, wenn du deine Familie umbringst, gebe ich dir ein Bier aus.
Ja.
Und für Homer ist das auch erstmal irgendwie ein okayer Deal. Also der ist da ja auch relativ schnell dabei. Damit man direkt wieder zur nächsten Szene springen kann, das ja auch wirklich die Shining-Szene ist.
Absolut.
Weil im Original ist, ich hoffe, mit Jack Torrance sind wir jetzt richtig beim Namen des Vaters, ist ja versuchter Autor, also er versucht sich ja dran, ein Buch zu schreiben.
Genau.
Scheitert daran, hat einen massiven Writers-Block und wer schon mal geschrieben hat, weiß, da will man dann auch einfach mal Leute umbringen. Und es gibt diese Szene mit der Schreibmaschine, wo noch ein Papier drin ist, Marge sieht das und in der Simpsons-Variante steht halt auf dem Zettel noch I am fine oder mir geht
feeling also, fine.
Genau, feeling fine. Und dann kommt so ein Blitz, so ein Lichtschlag und du siehst, wie an der kompletten Wänden halt dieses No TV and No, Beer makes Homer go crazy.
Genau, das steht dann da an der Wand und das hat sich ja in jedes Hirn gebrannt irgendwie.
Genau.
Nicht das Witzige ist, dass ich glaube, beide Szenen, also das Original natürlich eh, aber auch die Simpsons-Szene, wahnsinnig referenziell sind. Also auch da sind wir wieder, die Simpsons sind extrem prägend auch mit dieser Szene, obwohl sie hier selber nur zitieren. Und trotzdem kann jeder dieses, also wie oft ich auch sage, wenn irgendwas so, keine Videospiele und keine Cola Light machen Max wahnsinnig. So,
ja.
Das ist so, das ist tatsächlich zum Beispiel bei mir, aber auch bei ganz vielen anderen Leuten, die ich kenne, im Sprachgebrauch drin. Interessant.
Steile These des Tages von mir. Ich glaube, mehr Leute kennen die Simpsons-Referenz als die Shining-Referenz wirklich. Also die wissen, dass das Shining ist, aber ich glaube, mehr Leute haben diese Simpsons-Folge gesehen und
was verinnerlicht. Was sagt er nochmal?
All work and no play makes
Jack a dull boy. Oder
genau,
was,
ne? Makes Jack a dull boy. Das war auch das Ding, das hat mich eben verwundert, weil da ist es ja Humor go crazy und ich habe mir das so eingeprägt, dass da auch dull boy ist. Mhm. Aber ja, auch ich habe heute was gelernt. Ich habe mich weiterentwickelt.
Es wurde wieder was gelernt. sie verfolgen sich dann, also Homer verfolgt dann Marge durch dieses riesige Wohnzimmer.
Genau.
Es endet dann genauso wie im Film auch auf der Treppe, nur dass nicht sie ihn ausnockt und die Treppe runterschlägt, sondern dass er sich selber vor seinem eigenen Spiegelbild erschreckt.
Das ist so
weil
geil.
Ich bin hier, ich würde nicht sagen, ich bin verrückt, weil was ist so? Das Gesicht dann so verzieht. Hm. Dann dreht er sich um, dreht zur Seite, guckt an die Wand, erschreckt sich und fällt rückwärts die Treppe runter. Das ist auf jeden Fall, dann liegt er da, sie trägt ihn dann einfach, als wäre sie super stark und Homer nicht so schwer, trägt sie ihn dann einfach ins Lager.
Genau, in den Vorratsraum, wo er dann auch direkt Essen anfängt.
Genau, weil er anfängt, Essen anfängt. Und dann hört man noch so, wie es an die Tür klopft und Mo sagt so, die Geister und ich machen uns echt Sorgen, dass das mit dir und deiner Familie nicht klappt. Dann geht die Tür auf und es kommen diverse Geister rein, ja. Unter anderem die Hollywood-Monster kommen rein, Dracula ist dabei, die Mumie ist dabei.
Der Werwolf. Der
Werwolf ist dabei, ich glaube Frankenstein ist auch noch dabei. Hellraiser ist dabei, Freddy ist dabei. Und natürlich auch Mo und die tragen ihn dann im Kollektiv wieder ganz schnell aus dieser Zeit. Also da sind auch noch andere Horrorfilm-Referenzen drin, versteckt. Versteckt in Anführungsstrichen, aber man sieht sie halt.
Da muss man schon auch tief in der Materie stecken, um da Freddy Krueger und Pinhead zu erkennen. Das ist schon richtig.
Pinhead zumindest. Pinhead finde ich auf jeden Fall schon nischig ein bisschen.
Aber das ist tatsächlich Pinhead, kann ich so ehrlich sagen, kenne ich hauptsächlich aus den Simpsons. Ich glaube, ich habe mehr Bewegtbild von ihm als Simpsons-Figur gesehen als echte Figur.
Ich habe auch noch nie einen Hellraiser-Film gesehen, weil es mir auch einfach egal ist.
Oh, das gibt wieder Apple. Ich spüre schon wieder die Apple-Podcast-Kritiken.
Ja, ich spüre schon wieder, wie mein Handy vibriert. Kein Pinhead?
Eine Erschütterung der Macht.
Mega, Leute. Also es ist wirklich einfach sau gut.
20 Minuten über Funkos reden, aber nicht einen Pinhead-Film gucken, das ist auch einfach scheiße.
Aber Pinhead-Funko haben am besten dann noch.
Ja. Also, die tragen den raus, der will wieder Leute umbringen. Und dann benutzt
Und dann
Bart sein Shining, oder? Na, also dann
Geht's ja erstmal, dann kommt ja eigentlich muss man sagen, noch vor der Schreibmaschine, vor dem Aufzug, noch vor allen anderen Referenzen in Shining, kommt das wichtigste Zitat in Shining, denn es kommt natürlich die berühmte Jack Nicholson guckt wie ein Wahnsinniger durch die Tür-Szene.
Kommt das nicht danach?
Das kommt.
Also auf meinem Zettel habe ich es danach stehen. Das ist dieser, hey, hier ist David Letterman-Gag.
Ja, genau, jetzt kommen die Tür-Szenen.
Genau.
Genau, und dann erst kommt doch, dann werden sie ja gejagt und dann setzt er erst sein Shining ein.
Ja, das ist richtig.
Genau, dann kommen die drei, das war halt immer, da hat er seinen Stuhl verrückt in der oberen Etage.
Ich hab's Shining.
Erstmal guckt er in den ersten Raum rein und sagt, hier ist Johnny. Und da ist niemand, das ist einfach ein leerer Raum. Im zweiten sagt er, ja, David Letterman. Und da steht dann, hi David, ich bin Grandpa. Und da steht dann einfach Grandpa, den man ja vergessen hat an der Tankstelle. Der wird auch nochmal aufgegriffen. Der steht dann da und guckt den an. Das ist eine großartige Szene, die liebe ich sehr. Ja. Und dann im Endeffekt geht's dann in die dritte Tür, wo er dann ganz viele Sachen sagt. Das ist ein Johnny Carson Special, alle sind dabei, bla 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 bla, hier in einer Sondersendung.
Genau.
Und das ist dann die Szene, wenn dann die Familie da sitzt. Und dann jagt er sie. Mhm. Bart setzt sein Shining ein. Marge telefoniert.
Stimmt, das dürfen wir auch nicht vergessen, weil das
ganz
ist ein
wichtig.
Wunderbarer kleiner Gag.
Ja.
Marge hat dieses Funkgerät, funkt die Polizeistation an und sagt irgendwie sowas, ja, mein Mann ist verrückt geworden und will uns alle umbringen, Ende. Und Quimby sitzt an der anderen Leitung.
Wiggum.
Wiggum
sitzt an der anderen, es ist der gleiche Typ Mensch, deswegen ist es okay.
Wiggum
sitzt an der anderen Leitung und sagt, zum Glück ist es das Ende.
Und schaltet dann das Funkgerät noch aus. Das liebe ich.
Ja. Das ist einfach sehr, 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 sehr großartig. Dann geht die Verfolgung weiter. Willy erscheint, sagt, ich werde euch retten, rennt rein. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was er für eine Waffe in der Hand hat.
Ich glaube, er hat sogar gar nichts in der Hand, weil er hat ja nur den Mini-TV, den er mitnimmt.
Stimmt.
Den lässt er aber draußen liegen. Also der fällt halt in den Schnee, während er rennt. Und dann kommt er halt rein und kommt halt vielleicht durch die falsche Tür. Weil Homer hinter ihm steht, ihn mit der Axt erschlägt.
Was ich auch gerade geil finde an der Willy, wenn er sagt, oh, der kleine, fette Junge und seine Familie stecken in ein Problem, die brauchen Hilfe. Das ist auch so großartig, dass er sagt, der kleine, fette Junge, weil mir bis dahin einfach noch nie aufgefallen ist, dass Bart ja einfach ein Bäuchlein hat.
Das
und dass er das auch erwähnt, finde ich so dumm.
Exakt das. Das, ich glaube, das war die erste Folge, wo mir das bewusst wurde, dass Bart ja schon einen recht runden Körperbau hat.
Ja.
Und dass das auch, also dass das auch so angelegt ist.
Ja, ja.
Aber
das war noch nie klar gewesen.
Nee.
Naja, dann kommt, aber dann beginnt eigentlich die Serie eines Running Gags, nämlich Willy wird einfach von Homer kaltblütig in den Rücken mit einer Axt, kriegt eine Axt in den Rücken gerammt, wird getötet, liegt am Boden, was Besseres fällt dir wohl nicht ein, liegt dann da, stirbt sofort und dann, das, dieser Witz soll uns in dieser Folge noch zweimal über den Weg laufen.
Exakt.
Da sind wir aber schon fast am Ende der Shining-Folge.
Genau, weil die Familie flüchtet nach draußen, nachdem Willy ja leider relativ nutzlos war. Und in der Flucht, ich glaube, Lisa findet dann den Mini-Fernseher und hält ihn halt Homer hin. Und er ist wieder sofort in seiner Welt. Ich liebe auch den Satz, der dann sagt, Fernsehen, Lehrer, Mutter, heimlicher Liebhaber.
Heimlicher Liebhaber.
Und sitzt da. Und also das ist halt wirklich, das ist ganz schlimm, weil gerade dieser erste Teil ist für mich, das könnte ich mir jeden Tag zweimal angucken und mir wird's nicht alt. Wo er dann da sitzt und der Drang zum Morden schwindet. Schwindet. Steigt an! Schwindet. Und dann sitzen sie alle zusammen um diesen Mini-Fernseher in der frierenden Kälte und erfrieren zusammen. Aber halt vorm Fernseher.
Es kommt dann noch wieder dieser Cut, wie im Film. Wenn
genau.
Man ja auch sieht, dass Jack Nicholson, also Jack Torrance, da sitzt und dann macht's Klick und er ist eingefroren. Und so sitzen sie dann auch da. Sie sind eingefroren, sind aber noch nicht tot, sondern sie reden noch und ich kann mich nicht bewegen. Man redet, hört sich halt nur noch durch die geschlossenen Zähne reden, dann so, der Drang zum Morden steigt wieder. Und dann ist die Folge vor, also dann ist diese Episode vorbei.
Und das Krasse ist, gut, deshalb haben wir die Folge auch genommen. Ich würde sagen, es ist das stärkste Segment in dieser Dreierstaffelung, für mich. Aber das dritte Segment kommt halt dem Ganzen sehr, sehr nah. Das wird sehr gefährlich.
Ich finde die auch, ich finde die sind auch, die Qualität aller drei Episoden in der Folge ist extrem krass groß.
Ja.
Natürlich hat es eine Shining-Referenz auch einfacher, wenn du sie gut machst.
Natürlich.
Weil sie machen sie in dem Falle gut. Sie greifen jede wichtige Szene meiner Meinung nach irgendwie mal auf im Film. Das in 6 Minuten, packen da gute Gags rein, schreiben das extrem präzise. Also das ist ein Kunstwerk, so was da in 6 Minuten, 7 Minuten passiert. Und wie man dann auch noch trotzdem Kubrick und dem Buch und gewissen Figuren Tribut zollt, schon stark. Schon sehr, 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 sehr stark. Also wirklich krass. Wir reden jetzt über die zweite Episode. Vorher würde ich aber ganz kurz was machen, das hatten wir noch nie. Werbung. Wir haben zum ersten Mal Werbung. Denn ihr habt uns groß gemacht, ja. Auch ihr mit eurer 1-Sterne-Review, ihr habt uns groß gemacht. Das bedeutet für uns, dass wir jetzt Werbung haben zum ersten Mal. Das ist ein kleiner Werbeblock, den habe ich eingesprochen,
genau.
Der geht ganz kurz. Ist für alle Menschen, die sich vielleicht, du bist ja auch Student.
Ich bin Student. Als ich erfahren habe, mit wem wir diesen Deal haben, habe ich auch direkt geguckt, ob da vielleicht sogar was für mich dabei ist, weil da ja viel dabei ist.
Ja. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen dein Themengebiet, Psychologie.
Also es gibt so ein paar Sachen, die fände ich interessant, wenn sie da vielleicht über ein weiteres Sponsoring nachdenken würden.
Kann ja mal Lukas auch.
Genau.
Genau, es geht nämlich in die Hochschule, die Fresenius.
Genau, die Fresenius-Hochschulen.
HSF. Und darüber habe ich euch ein bisschen was erzählt und findet ihr auch noch ein paar Infos in den Shownotes. Das war die Werbung von mir für euch und jetzt sind wir wieder back on track.
Back by the Simpsons.
Und ja, Leute, kommt zur zweiten Folge.
Ja, und die heißt Time and Punishment. Hm. Wie wir natürlich alle wissen, eine absolute Dostojewski-Referenz auf Crime and Punishment. Hat aber inhaltlich nichts miteinander zu tun. Mhm. Interessanterweise ist mir eben aufgefallen, dass damit erreiche ich dich vielleicht dann nochmal eher. Es gibt sogar ein Sherlock Holmes-Spiel, das Crime and Punishment heißt.
Stimmt,
von den Neueren, die gut sind.
Stimmt, ja, von diesen Point-Click-mäßigen.
Genau.
Ja.
Und Time and Punishment fängt so wunderschön an, weil sie sitzen alle am Tisch und haben irgendwie eine gute Zeit. Und Homer sagt ja auch irgendwie sowas, hey, egal was ist, wir haben gerade ist gerade alles schön, wie es ist. Und dann sagt Lisa, Dad, deine Hand steckt im Toaster. Und es beginnt einfach nur noch wilder Schmerz, weil seine Hand im Toaster steckt und er den Toaster überall gegenschlägt.
Obwohl er nicht im Strom ist, die ganze Zeit Funken schlägt. Ja. Die ganze Zeit schlägt der Funken, dann wird er los, dann sagen sie so, Dad, dann sitzt er vor dem Kühlschrank irgendwie und die sagen, Dad, der hängt schon wieder im Kühlschrank. Ah! Und dann geht das wieder los. Das passiert die ganze Zeit.
Und das ist ja eigentlich der das ist unser Anlass, warum es die Folge gibt, weil natürlich muss der Toaster dann repariert werden.
Genau.
mit dem besten Werkzeug, das er finden kann, und zwar einem Stein, was ich auch liebe. Er haut mit einem Stein
das richtige Werkzeug.
Batz. Klappt auch einfach nur auf und dann arbeitet er praktisch danach dran und testet dann den Toaster.
Und das ist ein riesiger Toaster, der aussieht wie ein ganz kleiner, wie eine kleine Zeitmaschine tatsächlich schon.
Ja.
Mit ganz vielen Schläuchen und Drähten und Doc Brown wäre stolz und als er ihn betätigen möchte, um ihn zu testen, passiert etwas, denn er reist in der Zeit zurück zu den Dinosauriern. Unterwegs auf dieser Zeitreise mit so einer, wo er durch so einen langen Tunnel fällt mit ganz vielen Uhren, was auch so ein bisschen an Alice im Wunderland zum Beispiel auch erinnert, trifft er ja dann noch Mr. Peabody. Ich kenne die Figuren nicht, weil die wahrscheinlich im deutschen Fernsehen nicht so präsent waren.
Nee, Peabody und Sherman waren nochmal ein bisschen größer. Die haben einen Animationsfilm gekriegt vor ein paar Jahren.
Ah, stimmt.
Den fanden die Kinder super. Ich habe den nur so halb mitgekriegt, aber wir haben den auf der Arbeit geschaut, daher.
Und da ist ja auch was drin, das habe ich nicht verstanden. Ich habe es jetzt auch nicht gegoogelt. Und zwar, ich bin der erste Nicht-Brasilianer, der rückwärts durch die Zeit reist.
Ich habe es ja auch stehen und ich habe gedacht, ach, vielleicht weiß Max das.
Nee, ich
habe keine Ahnung. Weil ich auch, also, was jetzt sein könnte, es gibt doch die erste Geschichte ist die von Wells, die Zeitmaschine, die auch gefühlt zweimal verfilmt wurde, dass der Protagonist ein Brasilianer ist. Das ist meine einzige Herleitung, die ich hätte.
Mhm.
Aber auch das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich bin einfach nur verwirrt. Und ich finde es auch gut, wenn ihr die Verwirrung mit uns ertragt und vielleicht einfach mal googelt und mir dann Bescheid gebt.
Ganz, weil ganz, ganz weird.
Aber das ist auch das, was ich an den Simpsons liebe, weil wir haben beide trotzdem gelacht. Wir haben die Referenz nicht einfach verstanden,
weil der
aber
Witz
wir haben
halt
gelacht.
Einfach dumm ist. Also der Satz ist einfach also für sich alleinstehend schon sehr dumm. Naja, er kommt dann an, er sagt, oh, ich bin in einer Zeit, wo Dinosaurier noch nicht in zoologischen Gärten gehalten wurden. Also auch noch eine Jurassic Park-Referenz drin. Dann sagt er, erinnere dich an das, was dein Vater dir bei deiner Hochzeit gesagt hat. Wenn du jemals zurück in der Zeit reisen solltest, du darfst nichts ändern, so. Weil das ist ja das, was wir auch in Back to the Future an anderen Zeitreisenfilmen und Serien gelernt haben.
Das zieht sich ja echt durch alles. Also
man darf nichts ändern. Nee. Bei Avengers wird ja dann diese Regel gebrochen, tatsächlich bei Endgame.
Ja, da machen sie es ja dann mit den parallelen Verläufen und darüber biegen sie sich dann so zurecht. Weiß nicht, ob das fachlich...
Ich habe auch ehrlich gesagt, die Zeitreise in Avengers ist mir fremd. Ich habe den letztes Mal wieder geguckt.
Ja.
Ich finde den ja wirklich fantastisch. Ne? Ich finde ja Endgame wirklich einen sehr, sehr unterhaltsamen, guten Film für zwischendurch. Und ich habe das geguckt und auch wieder da, sag ich da, wie sie dann über diese Zeitreise reden, war ich nur so, Was ich aber liebe, das muss man, Avengers, ich meine, das ist der größte Film, der erfolgreichste Film, der je gemacht wurde, ne? Er hat trotzdem eine Bill und Ted-Referenz drin. Das finde ich einfach nur Wahnsinn. Ja, ja, weil sie sagen, wie wollen wir denn sonst reisen? In DeLorean, in einer Telefonzelle?
Ah, stimmt, ja.
Und da geht's ja um eine Telefonzelle. Aber ich so, Mann, ey, Bill und Ted hat's in fucking Avengers geschafft.
Ja.
Übrigens auch an dieser Stelle nochmal, kurzer Break ohne bezahlte Werbung, aber der Bill und Ted 3, ne? Weil der kriegt meiner Meinung nach nicht genug Aufmerksamkeit. Der ist ja jetzt bei iTunes zum Leihen. Mhm. Hat es ja nicht ins Kino geschafft aufgrund der Covid-Situation, was ja alles gerade sehr tragisch ist. Den müsst ihr euch mal rein. Also wenn ihr Bill und Ted lieber habt, ne? Bill und Ted 3, Face the Music, macht so unfassbar viel Spaß, dass ich es nicht glauben konnte.
Hm. Vielleicht wird Bill und Ted mein Wayne's World. Weil ich hatte diesen Wayne's World-Moment 2017, da ich das Gefühl hatte, du bringst mich um, wenn ich den nicht gesehen habe. Mhm. Dann habe ich Wayne's World gesehen und sehr geliebt. Und jetzt werde ich dir sagen, ich habe Bill und Ted noch nie gesehen.
Ja, das ist erstmal okay, weil ich habe den auch erst 2017 gesehen. Nee, 2016 auf 17 an Silvester habe ich den geguckt, weil die habe ich alleine Silvester gefeiert. War wahnsinnig schlecht drauf, hat mir beide Bill und Ted's damals auf Amazon Prime reingeballert. Mhm. Die gab es damals da. Heute glaube ich nicht mehr. Auf jeden Fall damals da beide reingezogen, unfassbar verliebt ins Franchise, direkt noch irgendwie gesagt, ich möchte eine referenzielle Kollektion machen dazu. 2017 die dann gebracht. Ist ein Nischenthema.
Mhm.
Ist nochmal ein anderes Nischenthema als Wayne's World, aber ich lieb das.
Ich glaube halt auch, dass mir das sehr gut gefallen würde. Also ich habe ja den Trailer für den dritten Teil auch gesehen und das sieht schon einfach witzig aus.
Der ist wirklich gut. Der ist absolut, der hat nichts gelernt, der Film. Aber guck dir mal den ersten an. Ich glaube, also man muss den ersten schon ein bisschen gesehen haben, den zweiten ja, auch vielleicht. Der zweite ist halt so, sag ich mal, der schlechteste von den dreien. Mhm. Der dritte macht sehr, sehr viel Spaß. Außerdem mag ich auch die zwei Töchter, gespielt von Samara Weaving und Billy Lundy, die aus Atypical, die Schwester vom Sam ist. Ich weiß gerade, Billy Lundy irgendwas. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Film für zwischendurch. Könnt ihr euch reinfahren. Möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil der wirklich meiner Meinung nach einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Naja, Zeitreisen auf jeden Fall ein großes Thema. Grandpa sagt zu ihm so, wenn du in der Zeit zurückreist, beachte darauf. Und Homer will sich daran halten, was auch genau mit ungefähr 2 Sekunden klappt, denn
es fliegt halt eine Mücke vorbei und die einzige Reaktion bei sowas ist natürlich, die Mücke zu töten. Ihm fällt sein Fehler dann auch direkt auf, aber dann ist es schon zu spät. Und ich finde es geil, weil der Moment, wo er wieder zurückgeschickt wird, ist ja der Moment, wo der Toast rausploppt. Stimmt. Ja, Trost ploppt raus, er ist zurück in der neuen Zukunft und die erste alternative Realität, die wir praktisch dann zu sehen kriegen, die alternative Gegenwart, ist die Gegenwart, in der Ned Flanders die ganze Welt beherrscht, weil er irgendwie, er vergreift sich im Ton und dann geht direkt so Terminator 2-mäßig Bildschirm aus dem Boden raus,
genau.
Wo dann Ned drauf ist und dann sagt, ja, hier ist eine Negativ-Null, was ja so eine, ich habe es als Orwell-Referenz so ein bisschen für mich hergeleitet. Da müssen wir es ins Re-Education Center.
Ja, wo sich die Elite trifft, um sich die Gesinnung brechen zu lassen.
Das ist so krass.
Liebt den Spruch einfach. Da werden sie dann abgeholt, sie werden mit dem das Haus von ihnen wird aufgeladen, genau. Auf so einer Tragefläche, wird dann dorthin geflogen. Sie sind dann dort und lernen erstmal lächeln.
Ja, über so Haken, die ihnen einfach in den Mund gesetzt werden und den Mundwinkel hochziehen, wo ja dann auch der Satz kommt, von wegen, hey, ihr dürft locker bleiben, die Haken machen die ganze Arbeit.
Ja.
Und Homer hat ja dann auch das Ned Flanders Outfit an.
Genau, alle müssen das Ned Flanders Outfit tragen. Ja.
Und da kommt doch auch dieses Heidely-Ho, Sklaverinos.
Ja, ja.
Wo ich auch sagen muss, das finde ich einfach nur, also diese Vorstellung, Ned Flanders beherrscht die Welt, liebe ich einfach so stark.
Absolut. Absolut.
Im Radio Education Center kommt dann erstes Lächeln und dann gibt's ja die zweite Alternative, wenn's Lächeln nicht reicht.
Ein Gläschen Milch, ein kleiner Schlaf und
eine kleine Gehirnoperation, die auch dann direkt verdeutlicht wird durch Mo, der super glücklich kommt und sagt, hey, das geht alles durch die Nase und du darfst das Stück Hirn, was sie dir rausnehmen, sogar behalten. Und dann hat er es so dabei und spricht dann mit so, als wär's ein Kleinkind. Und dann sagt er, schau dir den dicken Mann an, ja guck doch mal.
Ja.
Und es ist so weird und ich find's so witzig.
Und dann kommen ja auch noch Bart und Lisa, die das auch, es ist gar nicht schlimm, Dad, das so kollektiv sagen. Mhm. Und Marge steht ja auch noch da mit so einem debilen Blick und sagt, es ist die totale
Glückseligkeit oder so.
Glückseligkeit. Und das ist dann der Moment, wo er für sich entschließt zu fliehen.
Ja, Homer macht was für sich sehr Ungewohntes, er rennt.
Er rennt wahnsinnig schnell.
Ned Flanders lässt die Hunde los, was auch, glaube ich, einmalig ist in dieser Kombination.
Ja.
Und dann kommt dieser geile Gag, dass er einfach aus seinem Ned Flanders Outfit so eine Stange, eine Reihe Wiener zieht.
Mhm.
Und sagt, oh, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Die Wiener werden mir genügend Kraft zur Flucht geben. Und dann isst er halt selbst die Wiener, anstatt die nach hinten zu werfen.
Das ist so geil. Ey, das ist so geil, dass er den Move macht.
Ja.
Dafür liebe ich das Ganze halt so stark. Genau, er frisst dann die Würstchenkette und rennt dann einfach ins Haus zum Toaster, betätigt diesen und reist wieder in der Zeit zurück, wo er dann, das ist eigentlich vielleicht fast mein Lieblingsgag. Da habe ich damals, wie ich das erstmal gesehen habe, so, das weiß ich noch, wie sehr ich da gelacht habe. Er kommt ja dann an, T-Rex verfolgt ihn, er ist auf der Flucht, achtet darauf, peinlich genau, keine einzige Pflanze und sonst was, will sich irgendwie dann an der Nähe vom Wasser hinsetzen. In dem Moment kommt so ein komischer Fischfrosch aus dem Wasser. Der
praktisch gerade anfängt zu laufen.
Und auf den setzt er sich einfach so trocken drauf und es kommt so ein Furzgeräusch. Und er sagt, oh nein. Und dann geht's in die nächste Referenz rein.
Ja.
Nämlich die Riesen kommen dann.
Ah, das sind dann erst die Riesen, weil die Reihenfolge habe ich nicht mehr ganz raus.
Ich habe mir die Reihenfolge nämlich extra aufgeschrieben, weil da natürlich auch viel passiert.
Ja.
Es kommen dann die Riesen.
Genau. Bart und Lisa sind riesig groß.
Relativ unspektakulär, finde ich, eine der unspektakuläreren Szenen. Was aber auch in dieser Menge und Flut an Gags und Insidern und Szenen untergeht. Und auch deswegen total egal ist und nicht schlimm ist, dass das halt passiert. Er flüchtet dann wieder ins Haus. Dann kommt auch ein unfassbar guter Gag, denn dann geht er wieder die Tür hoch. Nee, beziehungsweise er tötet dann, glaube ich, erstmal, ich weiß gar nicht, was er dann schon wieder tötet.
Ich krieg's auch gerade nicht auf die Reihe, weil einmal hat er noch
das Niesen.
Ist das Niesen?
Das ist das Niesen.
Also er niest halt den T-Rex an und der fällt sofort um und alle Dinos im Umkreis fangen auch das Niesen an, fallen sofort tot um.
Sind alle sofort, das ist die Pandemie in der Dino-Welt und
auch eine starke Krieg der Welten-Referenz, wenn man drüber nachdenkt, ne?
Ist es so?
Der Krieg der Welten sterben die Aliens am Ende ja auch, weil sie den Bakterien auf der Erde nicht gewachsen sind.
Stimmt. Hab ich total vergessen. Witzig.
Waffel ist das.
Ganz. Das stimmt. Das ist eine Referenz. Die Leute wollen mehr Referenz, habe ich gelesen. Ja. Das ist eine Referenz. Und dann macht er ja die Tür auf und sieht im Endeffekt, dass die Küche schon ganz anders aussieht. Es sieht ganz edel aus. Seine Familie sitzt am Tisch. Und alle sind ganz vornehm gekleidet. Maggie hat einen Diamantenschnuller. Was ich auch, das ist ein Detail, was ich sehr liebe. Ja. Was ich sehr liebe. Die Küche ist unfassbar groß und
alles ist edel.
Alles, die Kinder sind super nett, super zuvorkommend. Bart reicht ihm die Zeitung.
Irgendwie Speck und also Bohnen, alles passt.
Alles da. Lisa sagt diesen legendären Satz, nehmen wir den neuen Lexus zu Tante Pattys und Selmas Beerdigung, ja, den ich wirklich einfach nur grandios finde, den ich einfach auch erst viele Jahre später gerafft habe, wie grandios dieser Satz ist.
Und Hummer ist kurz davor, das Leben einfach abgrundtief zu genießen, bis dann natürlich die wichtige Frage kommt, die uns allen auf der Brust brennt. Was ist mit den Donuts?
Ja.
Und dann bricht ja der Spiegel, weil Marge dann sagt, was meinst du mit Donuts? Was ist das? Und er schreit nur noch und rennt wieder zum Toaster. Weil ohne Donuts, ohne mich.
Ja.
Und dann kommt vielleicht tatsächlich für mich der beste
dann
Gag
kommt, dieser... Dann kommt der beste Gag.
Dieser gesamten
ist noch besser
Folge.
Als der Fischgag. Noch besser als der Fischgag. Der Fischgag ist plump, aber der Gag ist genial.
Ja. Weil Homer ist schon aus dem Bild auf dem Weg zum Toaster und du siehst guckst aus dem Fenster und es regnet Donuts und Marge sitzt einfach nur drin. Oh nein, schon wieder Regen.
Fantastisch. Es ist so krass. Wirklich, das ist genial geschrieben. Und dann dreht er halt durch, dann haut er halt alles klitzeklein da in dieser Dino-Welt. Dann sieht man die ganze Zeit von außen eigentlich, wie sich das Simpsons-Haus ändert. Es ist mal unter Wasser, genau. Es ist mal eine Pyramide. Es ist, Pyramide ist, glaube ich, im Übrigen eine Referenz auf dem Nintendo-Spiel von den Simpsons. Man sieht ganz kurz das Haus der Flintstones, da steht, es steht mal McDonald's da, es steht auch mal so ein Schuhhaus da. Ich weiß nicht, an was das nochmal eine Referenz ist, aber es gibt
auf jeden Fall. Ist das nicht alles im Wunderland? Nee, nicht hier, Zauberer von Oz meine ich.
Das könnte sein. Auf jeden Fall, es ändert sich die ganze Zeit.
Ja, ich glaube, davor kommt diese Szene mit Hausmeister Willy noch.
Okay.
Ich meine nicht, dass die danach kommt, weil danach ist er ja einfach nur erschöpft und nimmt das, was er kriegen kann. Die Szene ist aber auch super kurz, weil er will wieder hochrennen. Willy macht die Tür auf und sagt, nein, das ist noch nicht die richtige Realität, aber ich kann dir zeigen, wie du dahin. Und er kommt nicht zum Ende, weil diesmal ist es dann Maggie, die ihn mit einer Axt erschlägt. Und in der Stimme von, und ich hab's leider immer noch nicht drauf, der Typ, der auch Darth Vader ursprünglich gevoiced hat.
Und auch Mufasa.
Genau. Und ich bin die ganze Zeit bei Billy Dee Williams, aber der ist
Nein,
es nicht.
Billy Williams ist es nicht.
So viel kann ich sagen. Maggie spricht auf jeden Fall in dieser Stimme und sagt, das ist eine wahrlich verstörende Realität und er soll doch bitte weitergehen. Und dann fängt, glaube ich, an, dass er durch Realitäten springt wie sonst was. Ich komme auch gerade nur auf seltsame Namen. Eben war ich bei Ray Parker Lewis, aber der ist es auch safe
nicht. Nee, ich kann aber jetzt gerade auch nicht gucken, weil auf meinem Handy so viel passiert, dass ich jetzt erstmal, ich will jetzt gerade auch nicht so.
Das ist aber auch, also darum geht es ja in erster Linie nicht, wer den gevoiced hat.
Wer ist auf jeden Fall der Vader-Sprecher.
Genau.
Und der ist ja auch schon ein paar Mal bei den Simpsons aufgetaucht. Es gibt ja diese, wo er sich auch so ein paar Mal selbst, wo er alle seine Rollen nochmal irgendwann am Himmel auftaucht, wo Lisa das mit Zahnfleischbluter Murphy redet.
Ja.
Ich glaube, was sogar in der gleichen Staffel ist. Weil das ist die Staffel, der Staffel gibt es ja auch diese Folge, wo Zahnfleischbluter Murphy stirbt, habe ich vorhin gesehen in der Liste. Und da taucht er dann auch nochmal auf. Also den hat man anscheinend für die Staffel gleich so, können wir nicht ein Paket buchen, wir brauchen dich dreimal. Da war es wahrscheinlich günstiger, mit ihm zu arbeiten.
Naja, aber das Spannende ist ja dann auch, wenn er praktisch so durch diese Realitäten jet settet, wechseln wir dann die Perspektive und es kommt zum Gastauftritt von Kodos und Kang.
Stimmt,
die
das
sich
haben wir auch noch.
Einfach nur lustig drüber machen, dass der halt nicht gerallt hat, wie man mit der Vergangenheit umzugehen hat.
Ja.
Und dann ja in irgendeiner alternativen Realität wieder zu Peabody und Sherman werden.
Ja. Ruhe bitte. Und dann eigentlich irgendwann, wenn er komplett erschöpft ist, sagt er sich so, ey, was ist jetzt? Und dann kommt er hoch und eigentlich sieht alles aus wie davor und er geht dann zu Marge und sagt, was ist es, was ist mit den Donuts, was mit Fernsehen, so, ne, die Sachen, die ihn interessieren. Und dann sagt sie so, ja, so und so ist es, Donuts gibt's reichlich, jeden Donnerstag läuft diese beliebte Quizshow abends und keine Ahnung, solche Sachen. Und dann denkt er so, jetzt ist alles normal. Und dann sitzen sie am Tisch und dann sieht er halt, dass alle halt anscheinend mit solchen Echsenzungen ihr Essen einnehmen.
Genau.
Das ist das Einzige.
Aber das ist ihm dann noch gut genug.
Das ist ihm gut genug, ist ja eigentlich wie früher.
Ich habe jetzt noch eine Live-Recherche gemacht, wir haben die ganze Zeit versucht, James Earl Jones zu sein.
Stimmt, James Earl Jones war's. Sorry, Leute. Naja.
Ja, und damit endet dann der Folge. Teil und wir sind schon im letzten Drittel dieser Folge, der Nightmare Cafeteria. Ist eine Anspielung aufs Nightmare Café, war auch so eine Horrorsendung vom Titel her.
Mhm.
Und ich sag mal, findet eigentlich zu 90% in der Schule statt, weil Bart so einen Streich versucht, dem missglückt, weil er von allen im Stich gelassen wird. Also er will halt mit den Tischen in die andere Richtung gucken und am Ende ist er der Einzige, der das macht.
Ja.
Und wird dann zum Nachsitzen geschickt. aber der Nachsitzraum ist halt so brechend voll, dass die Kinder schon so an die Wand, ans Fenster von der Tür drücken. Wo ich diesen wunderbaren Satz dann, also diese Interaktion zwischen Skinner und diesem einen Jungen habe, wo er sagt, wir haben hier keine Luft mehr drin. Und Skinner sagt, das hättest du dir überlegen sollen, bevor du den Papierflieger geworfen hast. Was ich einfach nur unfassbar finde. So, und er wird halt in die Cafeteria geschickt. Und genau. Sie haben halt ein gigantisches Problem, weil so viele Leute nachsitzen.
Weil so viele Leute nachsitzen. Natürlich auch Jimbo Jones.
Ja.
Dann kommt Doris, sagt irgendwie zu Skinner so, ja, ich nehme schon noch minderwertiges Fleisch. Und dann wurde dann so teilweise Füllmaterial. Keine Ahnung, es ist einfach nur mega asozial.
Teilweise Füllmaterial und Zirkustiere, ist es, glaube ich.
Ja, was ja.
Drauf steht. Das also, ist total wild.
Also wirklich einfach nur das Grauenvollste vom Grauenvollen. Und dann sagt er so, ja, vielleicht können wir aus der Problematik, dass sie kein Fleisch mehr so richtig hat, mhm, und dass er halt so viele, vielleicht können wir da einen gemeinsamen Nenner finden. Wohin dann sie mit dem Kochtopf vorgeht, hat da drin irgend so eine Suppe. Jimbo Jones stellt ihr ein Bein, sie stolpert drüber, bekleckert ihn mit der Soße, mhm, er sagt noch den tollen Satz, doch nicht mein Lieblings-T-Shirt, was er ja einfach immer trägt, das ist ja immer dieses schwarze T-Shirt mit dem Totenkopf, ja, drauf. Was er schon seit Anbeginn der Simpsons trägt. Und dann scheißt den Skinner eigentlich erst zusammen, genau, aber geht dann mit dem Finger drüber und sagt,
auch genau so creepy.
Ja.
Ja, Jimbo gibt dir ja Suppe nochmal einen ganz anderen Geschmack und dann soll er doch der guten Küchenhilfe Doris ein bisschen zur Hand gehen.
Als Strafe.
Ja. Was zu diesem eigentlich reinen Off-Gespräch führt, weil du siehst ja nur die Tür der Cafeteria, meine ich. Mhm. Und Jimbo sagt so, ja, es ist super schwer, diesen Topf hier zu reinigen, wenn sie die ganze Zeit Bratfett reintun. Mhm. Und dann hörst du nur noch so ein Klacken, also so ein metallisches Klirren. Und sagt, ja, und wie soll ich jetzt arbeiten, wenn der Topf drauf ist, wenn der Deckel drauf ist, kann ich hier doch gar nichts sehen.
Ja.
Nächste Szene, es gibt Burger.
Den Jimbo-Burger.
Den Jimbo-Burger. Erstmal im Lehrerzimmer, das ist praktisch, genau, die Testgruppe.
Das ist auch schon so geil, weil auch da arbeiten sie mit was man in Horrorfilmen gerne macht. Sie gehen so ganz nah an die Gesichter ran. Mhm. Ne? Also man sieht dann irgendwie so Miss Hoover, den Musiklehrer und so, und dass die so alle ganz diesen
Burger schon animalisch rein,
ja, so reißen an dem Burger. Ja. Und das ist ja eigentlich so was man in Horrorfilmen auch mal ganz schnell ekelhaft findet. Und das machen sie da. Also das Mittel wird da eingesetzt. Und dann lachen sie halt so, dass das halt aus Jimbo ist. Und
genau,
so,
das ist ja dieses Gespräch, was er mit Edna dann hat, wo er dann seinen tollen Plan offenbart.
Ja.
Wo er anfängt mit, ich habe doch mal gesagt, dass ich aus Jimbo Jones nochmal was Richtiges machen werde.
Mhm.
In dem Fall sind es dann halt Burger. Das ist aber für alle Lehrer scheinbar auch irgendwie eine coole Sache. Also wird nicht weiter behandelt. Und am nächsten Tag landet Jimbo dann halt auch in der Cafeteria und die Kinder sind echt begeistert vom Essen.
Ja.
Von den tollen Jimbo-Burgern.
Allen voran Uta.
Frau Wirtin, kann ich noch einen Nachschlag haben? Das ist mir, glaube ich, heute das erste Mal bewusst aufgefallen, dass der Frau Wirtin sagt.
Kann ich nicht noch einen Jimbo-Burger haben? Er ist so saftig. Und Skinner guckt ihn an und sagt, kannst du das mal lassen? Wie viel willst du noch essen? Du bist ja schon dick genug. Und dann guckt er an und sagt, und saftig.
Ja. Ich weiß gar nicht, unter welchem Vorbehalt er dann auch nachsitzen muss. Auf jeden Fall gibt's einen Hardcut.
Einfach nur, dass er halt viel isst.
Die nächste Szene ist halt Oktoberfest, was ich liebe, weil sie einfach Ö-Pünktchen auch übers K gesetzt haben.
Ja, Oktoberfest. Und dann sagt sie, geht Doris, hat dann so eine Tracht an, also so ein Dirndl, und Skinner trägt auch so eine Tracht, und sie geht dann zu einem Tisch und sagt, hier, zweimal Tiroler Bübchen.
Ja.
Das ist mein Lieblingsgericht. Also das ist vielleicht
das ist dein Lieblingsgericht
auch. Das ist mein Lieblingsgericht in der Simpsons, auch privat mein Lieblingsgericht.
Ja.
Und ich muss auch sagen, das ist in dem Abschnitt mein Lieblingsgag. Zweimal Tiroler Bübchen ist auch einfach eine geile, also da schätze ich die deutsche Synchro sehr,
ja,
weil zweimal Tiroler Bübchen einfach genius übersetzt ist.
Das ist wirklich großartig. Wo Lisa kriegt Jan, also das ist dann der Moment, wo Lisa so langsam feststellt, irgendwas stimmt hier nicht, wo ist eigentlich Uta hin?
Ja.
Und dann gibt's dieses Ding, dass Skinner versucht so über Bilder so, ja, Uta ist jetzt ein Teil von uns, und er hört aber nicht auf, er findet das Ende nicht, und irgendwann ist es so, ja, Uta ist jetzt in jedem von uns drin, weil wir ein Stück von ihm gegessen haben.
Streicht das Letzte, war zu viel. Und genau. Das ist da so der das Gesagte.
Das ist gesagt, und dann geht's ja auch relativ schnell. Man sieht ja gar nicht mehr, wie schnell die alle dezimiert werden. Lisa und Bart sind dann noch bei ihrer Mutter und suchen sich Unterstützung, weil, hey, an unserer Schule werden Kinder gegessen. Und es gibt diesen Es gibt diesen Moment, dass Dinge klingeln. Es gibt aber auch vor allem diesen Moment, dass Marge dann so einen pädagogischen Pep-Talk macht, der ja in jedem Kontext irgendwie okay wäre, aber halt nicht nach dem Satz, unsere Lehrer essen uns, mit, ja, und dann müsst ihr jetzt auch mal selbst für euch einstehen und müsst da hingehen und möchte sagen, nein, wir möchten nicht gegessen werden. Und das war dann so die, also das war das Level an Hilfe, das die beiden bekommen. Es werden halt immer weniger. Und ich glaube, am Ende sind es dann noch 4 Stück, die im Klassenraum sitzen. Wir haben die Klassen dann auch schon zusammengelegt, weil es so wenig Schüler sind. Und das, also diese Spannung, die dann in diesem Klassenraum ist mit, ich glaube, ist das Miss Hoover oder ist das Edna? Wo jeder halt Angst hat, was Falsches zu machen, weil sie wissen, sonst müssen sie nachsitzen und werden gegessen. Das fand ich zum Beispiel als Kind gruselig.
Das finde ich auch richtig ekelhaft. Also die Szene ist auch echt spannend, dann wenn der Kleine ja den, ich vergesse immer den Namen von diesem blassen Jungen.
Ich auch. Ich weiß, der hat einen Namen, aber sagen wir mal ehrlich.
Nicht, der ist auch nicht wirklich wichtig. Ja. Der hat noch nie was Wichtiges bei den Simpsons gemacht. Der ist halt wirklich einfach nur schon immer Randfigur gewesen. Naja, und auf jeden Fall, der lässt dann den Stift fallen. Sie macht den, ha! Und sie ist ja inzwischen auch schon richtig kräftig. Ne?
Ja.
Und dann, ja, dann kommt es halt zu dieser Verfolgungsjagd, beziehungsweise sie flüchten dann. The Joy of Cooking Milhouse, weil sie das gerade liest.
Ja, genau. Wo ja dann auch, schöner Gag, sie liest The Joy of Cooking Milhouse und Milhouse wendet sich an die anderen beiden und flüstert, ich habe das Gefühl, jeder von uns könnte der Nächste sein.
Auch großartig, dann flüchten sie. Sie gucken noch ganz kurz in das Zimmer, da sieht man dann durch so eine Tür, wo dann sieht, ja, dass die wie in so einem Hundezwinger in so einem ganz schlechten Tierheim sitzen, die Kinder irgendwie haben nur so Trinkbehälter wie so ein Meerschweinchen vor sich. Martin Prince zittert nur noch, kommt überhaupt nicht klar. Und dann sagt Skinner so, beruhig dich, kleiner Mann, du machst dein Fleisch nur müde und zäh. Und ich guck mal nach den Freilandkindern. Und dann siehst du halt diese Kinder in so einem Gehege draußen im Freiland rumrennen. Auch wirklich das Wahnsinn. Ist ein
großartiger Gag.
Wahnsinn. Also so viel gute Gags auf dem kurzen Zeitraum auch wieder. Und dann kommt schon Doris, jagt die, dann kommt dieser riesige Blender. Also genau. Der riesige Mixer.
Dazwischen, Willy will nochmal rettend helfen. Skinner erschlägt ihn mit einer Axt. Also Willy, definitiv der tragische Held dieser Treehouse of Horror Episode.
Absolut.
Auch wieder nutzlos. Sie stehen praktisch an so einer Planke und unter ihnen ist dieser krasse Industrieblender, der dann auch angeschmissen wird. Ich weiß gar nicht mehr. Die sind ja die ganze Zeit dann so am Betonen von, hey, uns kann bestimmt nichts passieren. Irgendwas wird uns noch retten.
Ja, ja.
Dann fällt ja erstmal Milhouse rein. Wo dann schon mal klar wird, okay, das ist jetzt alles schwieriger. Und am Ende fallen ja die beiden auch rein. Und es gibt diesen Hardcut.
Es gibt den Hardcut. Zu Bart, der schreiend aufwacht, weil er es geträumt hat. Also der Schrei von Bart geht über aus dem Traum in die Realität. Bart wacht auf, hat den Mund aufgerissen, die Familie stürmt rein, sagt, was ist denn los? Alles okay, gibt doch gar keinen Grund, Angst zu haben, ist doch nichts Schlimmes in der Welt. Außer dieser Nebel, der die Menschen abnagt.
Ja.
Und das ist eine Referenz, die hast du vorhin rausgesucht,
genau,
du hattest dir die vorhin aufgeschrieben.
Radioshow der 40er Jahre, das war so eine Horror-Radioshow, Lights Out hieß die, und es gab da eine Folge The Dark, da ging es um so einen, ich sag mal, menschenfressenden Nebel. Mhm. Das ist eine grobe Referenz da drauf.
Okay.
Und das ist ja dann tatsächlich für mich der all-time gruseligste Moment der ganzen Folge, als dieser Nebel dann in die Wohnung sickert.
Genau, und es einfach und sie einfach sozusagen umkrempelt, dass sie einfach nackt sind, also
genau.
nackt sind, dass man ihr Fleisch sieht, ihre Adern sieht.
Die Haut pellt praktisch ab.
Ja, sie pellt innerhalb von Sekunden ab und dann stehen sie da, gucken sich an und beginnen sozusagen aus der Folge rauszusingen. Sie stehen, sie performen dann eine, du hast es vorhin rausgesucht, Chorus Line ist ein Broadway-Stück.
Genau.
Daraus performen sie dann einen Song. Ist jetzt für uns hier in Europa weniger relevant. Und das ist dann sozusagen der Rausschmeißer der Folge, dass der Nebel sie abgenagt hat. Sie stehen da und immer wenn sie sich bewegen, irgendwie die Hand nach links oder nach rechts weiter ausschlagen, kommt natürlich Blut. Es spritzt natürlich Blut an die Wand. Und das ist einfach eine fantastische Geschichte.
Wenn ich Ruprecht nagt doch dann, glaube ich, Bart an und zerrt ihn so raus. Oder irgendein Hund.
Genau, Bart, genau, Knecht Ruprecht kommt dann noch rein.
Ja.
Grandpa springt auch noch ins Bild rein. Und im Endeffekt ist das Ende.
Ja, so. Und das ist einfach verstörend.
Das ist einfach nur ein wahnsinnig verstörendes, ekelhaftes Ende. Es ist aber auch ein fantastisches Ende von einer fantastischen Folge. Ich möchte gerne der Vollständigkeit, du hast nämlich vorhin, wenn du deine Referenzen schon raussuchst, dann such die, dann, die hast du ja auch vorhin genannt, zu Nightmare Cafeteria, gab es ja auch eine Referenz da.
Genau, also es ist halt so eine starke Anspielung an den Film Soylent Green. Der ist halt, ich bin nicht sicher, ich glaube 70er oder 80er, ist so eine dystopische Horrorgeschichte und der Twist da draus, beziehungsweise es ist so sehr ein Meme dieser Zeit dann auch gewesen, also so eine popkulturelle Referenz, weil Soylent Grün ist Menschenfleisch. Mhm. Und da geht es praktisch um jemanden, der diese Erkenntnis hat und versucht, der Menschheit mitzuteilen, aber niemand glaubt ihm so richtig. Und das ist inhaltlich schon nochmal was anderes, aber ist so die größte Referenz, die man ziehen kann zu der Geschichte.
Ja, und das ist alles so, das sind so die groben Referenzen, wahrscheinlich gibt es noch mehr, man kann da noch sehr, sehr viel mehr entdecken, aber das ist jetzt so das, wo wir immer sagen, das ist für uns wichtig.
Ja.
Und das ist eine der herausragendsten Trials of Horror Folgen, die es jemals gab, finde ich. Also wenn ich auch so zurückblicke, die ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Die hatte immer unfassbares Potenzial an Horror für mich. Das ist schon sehr, 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 sehr gut.
Ich muss auch sagen, ich hab gerade für mich so überlegt, ich glaube, es ist immer noch, meiner Meinung nach, die beste Treehouse of Horror-Folge. Die anderen sind auch sehr, sehr gut, aber wenn ich jetzt sagen müsste, das ist die beste, ist es die für mich.
Deswegen haben wir sie eigentlich auch ausgewählt, weil wir gesagt haben, wir müssen für uns die beste raussuchen. Und ich würde auch mitgehen und würde sagen, das ist schon wahrscheinlich die stärkste. Weil die einfach gut geschrieben ist. Und weil die einfach in so vielen, weil sie auch so abwechslungsreich ist, also sie sind ja immer abwechslungsreich, aber hier, manchmal ist, man guckt ja auch manchmal eine Treehouse-Folge, dann ist halt eine dabei, die sagt einem nicht so zu.
Ja.
Ich habe zum Beispiel letztens wieder die gesehen mit der King Kong-Folge, so die fand ich dann okay.
Genau, die ist nett.
So, das ist dann halt ganz nett, aber King Kong ist für mich jetzt auch nicht mehr der moderne Horror so, sondern das ist schon irgendwie sehr, sehr klassisch und eher irgendwie einfach normales Action, nicht mal Action-Kino, normales Kino, Kinogeschichte.
Ja.
Und da finde ich dann das hier irgendwie schon sehr modern, auch immer noch sehr modern, immer noch sehr gruselig, immer noch für Kids auf jeden Fall krass.
Mhm.
10 von 10.
Ja, safe.
Absolut 10 von 10.
Wenn wir in Punkte Bewertung sind, safe ein 10 von 10.
Oder auch 5 Sterne, die ihr uns auch weiter jetzt geben könnt.
Exakt.
In den Rezensionen, wenn euch das hier gefallen hat. Ja, Lukas, wir sind am Ende schon wieder von dieser Folge.
Ich bin ehrlich gesagt, ich habe komplett jedes Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, ob schon wieder noch ein passender Begriff ist. Aber es war halt auch viel Inhalt in diesen drei Folgen drin.
Ja, es war auch wirklich wieder viel Inhalt. Aber es ist echt auch, das ist dann auch echt schön zu sehen.
Ja.
Ich würde einen Haken für heute dran machen, wenn du nicht noch was hast zum Thema Halloween, zum Thema Treehouse of Horror.
Nee, ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen die Idee gezogen. Ich werde auf jeden Fall auf Instagram mal nachfragen, was so ihr denkt, was die beste Treehouse-Folge ist.
Aha.
Weil das fände ich einfach spannend und vielleicht will ich mir die dann noch angucken. Vielleicht geben uns aber auch alle Leute recht und sagen natürlich objektiv die beste Folge ausgewählt. Das wird natürlich passieren, da bin ich mir sicher.
Denn Geschmäcker sind verschieden, aber bei uns sind sich alle einig.
Genau.
Das ist doch gut.
Ist auch ein schönes Schlusswort.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ja, Leute, das war die gelben Leute für dieses Mal. Nächstes Mal sind wir da, auch mit einer Folge aus der 6. Staffel. Wir gehen nämlich rein in Folge 12, glaube ich.
Genau, es ist Folge 12.
Ist eine Folge, die auch zum jetzigen Zeitgeschehen ein bisschen passt. In gewisser Weise, denn es geht im weitesten Sinne um Verschwörungstheorien, es geht im weitesten Sinne um Illuminaten und Co. Sind Huma und die Steinmetze-Folge, beziehungsweise Huma der Auserwählte.
Exakt.
Folge 12?
Folge 12, Staffel 6.
Keine Huma, das heißt, ein Huma darf rein. Das ist wirklich eine großartige Folge, da wird es sehr, sehr viel geben, also freut euch schon mal um Talk drumherum.
Ja.
Das ist ja auch mal so unser Ding, dass wir auch sehr viel, wenn uns ein Thema interessiert, wo wir sagen, da kann man was rausziehen, dass wir Referenzen, Anekdoten, Zeitgeschehen jetzt, wie jetzt die Folge entwickelt, ne, dass wir das auch dann alles da besprechen können. Da wird es dann viel darum gehen.
Also ist halt schade, weil Verschwörungstheorien momentan ein Nischenthema sind, aber ich glaube, wir können trotzdem was draus machen.
Ich glaube auch, da kann man schon was draus machen. Guckt es euch auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr sie vergessen habt. Staffel 6, Folge 12, Huma der Auserwählte, wird dann das Thema von Folge Nummer 6 sein. Ich bedanke mich bei meinem geschätzten Partner Lukas.
Ich habe zu danken, es war wieder ein schöner Talk einfach. Ich genieße es.
War ein schöner Talk, bin ich bei dir. Vielen Dank, Lukas, dass du da warst. Und wir hören uns dann bald wieder. Außerdem gibt es jetzt auch bald wieder auf Patreon von dem Autokino den Mando Talk.
Das stimmt. Da freuen wir uns auch sehr drauf.
Ich bin so sehr drauf. Oh mein Gott. Leute, We Have Spoken kommt also auch wieder zurück auf Patreon von dem Autokino und die Man Cave. Falls ihr das mögt und supporten wollt, findet ihr alles bei uns überall, wenn man sich ein bisschen reinliest.
Ja.
Ich schreibe es dann nochmal in die Shownotes. Da sind wir dann auch wieder da. Mando Staffel 2 startet auch am, wir klingen wie der große
Disney 30. Plus Oktober.
Am 30. Oktober.
Der große und trotzdem noch kein Werbedeal mit Disney Plus.
Nee, ich ja schon jetzt. Aber die gelben Leute brauchen noch, das stimmt.
Genau.
Gelben Leute braucht das auch noch. Na gut, dann zum fünften Mal sagen wir Tschüss, wie bei Herr der Ringe 3 und bis bald, Leute. Ciao.
Ciao.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.